So. Wo habe ich die Online-Church? 21 Leute habe ich hier in meinem kleinen Gerät eingesperrt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, euch zu sehen. Schön, dass das Bebo wieder hierbei ist. Ihr hattet ein gutes Wochenende. Ich war ja auch mal kurz da und habe das genossen, die Zeit mit euch. Und habe viel Gutes gehört und freue mich schon auf das Video mit den Zeugnissen, wo man noch ein bisschen mehr mitbekommt, was alles so passiert ist. Ja, wir halten uns in diesem Jahr, zumindest von meiner Seite her, immer wieder auf mit der Liebe. Wir halten uns auf mit der Frucht des Geistes, mit den Werken des Fleisches, mit den Dingen, den Zusammenhängen, die da bestehen. Weil ich glaube, wir müssen das noch ein paar Mal hören, um es so richtig zu verstoffwechseln. Das ist bei diesen Themen so, die verbinden sich Stück für Stück immer wieder, jedes Mal ein bisschen mehr und es wird immer klarer und klarer, das Bild. Und heute möchte ich über das Thema sprechen, was uns trennt. Was uns trennt, das ist ja schon ein epischer Titel, so, ne? Wir alle haben wahrscheinlich in unserem Leben schon Trennungen hinter uns. Bleibt eigentlich nicht aus. Vielleicht hast du die Trennung von deinen Eltern erlebt, dass du ausgezogen bist. Vielleicht hast du auch schon eine Trennung vom Partner erlebt, vielleicht sogar vom Ehepartner. Das sind die Trennungen, die am meisten wehtun und die am meisten auch Schaden hinterlassen können, natürlich. Aber auch Trennung von Freunden kann sehr wehtun, wenn man lange Jahre unterwegs ist. Vielleicht Trennung von Leuten, die vorher hier in der Gemeinde waren und da ist aus irgendeinem Grund sind sie nicht mehr da und hattest eine Freundschaft oder eine Beziehung da. Auch ein Abschied für lange Zeit ist eine Trennung. Ja, wo ich zur Bundeswehr gegangen bin, dann war ich auf einmal eben ein paar Wochen nicht daheim und dann später sogar nochmal Monate, weil mein Auto kaputt ging und ich war weit weg stationiert. So kann das gehen. So eine Trennung hat Auswirkungen. Und ganz besonders natürlich auch Trennungen, die in diesem Leben endgültig sind, also Trennung durch Tod. Ich weiß, einige sitzen hier, die haben dieses Jahr jemanden verloren, der dir sehr wichtig war, vielleicht ein Elternteil, vielleicht ein Freund, ein Weggefährte. Also Trennungen tun weh. Das ist einfach, was ich sagen will für den Einstieg. Das möchte ich nicht kleinreden. Trennung ist nicht einfach so, naja, wir haben uns mal getrennt, sondern das hat immer längere Nach- und Auswirkungen. Auf der anderen Seite ist Einheit und Gemeinschaft etwas, was uns gut tut. Also statt weh, gut. Ich habe jetzt kürzlich erst eine Studie unter jungen Leuten gehört, die wurden befragt, was das Wichtigste in ihrem Leben sei. Und über 70% haben Familie an erste Stelle gesetzt. Wow, dachte ich, das hätte ich so nicht vermutet. Die jungen Leute jetzt so 20 Jahre und jünger. Also die Familie ist dennoch, trotz all der Angriffe, die wir die letzten Jahrzehnte schon erleben auf Familie, spätestens seit den 68ern wissen wir, dass es massiv unter Beschuss ist, aber Familie hat ihren Wert nie verloren. Also sie ist immer noch da. Und die ist immer noch sehr wichtig. Freundeskreis, das ist eine heilsame Beziehungsebene, wenn du Freunde hast. Wenn du so ganz allein durchs Leben gehst, selbst wenn du verheiratet bist und hast aber gar keinen gleichgeschlechtlichen Freund, dann ja, fehlt schon was. Das tut schon gut, wenn ich jemanden habe, der mich versteht. Ja, mein bester Freund ist ja meine Frau, aber ich habe darüber hinaus auch andere sehr gute Freunde, wo ich weiß, wenn es ein Männerthema geht, kann ich mich da auch austauschen, kann mir da auch Hilfe und Gebet holen. Menschen, die mich so mögen, wie ich bin, sind Menschen, mit denen ich mich super gerne umgebe. Deswegen komme ich sonntags so gerne hierher. Ich habe das Gefühl, hier sitzen ein paar davon, die mich wirklich so mögen, wie ich bin. Nicht jeder, muss auch nicht, aber hier sind welche. Also hier ist ein Kreis, wo ich mich wohlfühle, weil solche Menschen da sind, die mir das auch immer wieder mal spiegeln auf die eine oder andere Weise. Und ich glaube, dass einige von euch deswegen auch hier sitzen, weil du weißt, hier sind auch Menschen, die dich so mögen, wie du bist. Ich bin einer davon. Menschen, mit denen ich Werte, Interessen und Geschichte teile, das ist Gemeinschaft, die mir gut tut. Wo nicht nur Reibungsfläche, ja, kommt auch mal vor, natürlich, aber wo Harmonie der Schwerpunkt ist. Ich brauche nicht noch Beziehungen, in denen ich mich aufhalte, die voll mit Reibungsfläche sind. Habe ich schon genug so beruflich auch mit zu tun, mit Beziehungsschwierigkeiten, wo ich Leuten helfe, da miteinander wieder eins zu kommen. Das brauche ich nicht unbedingt noch so in meinen persönlichen Beziehungen. Du wahrscheinlich auch nicht. Niemand braucht es wirklich. Doch müssen wir damit natürlich umgehen. Aber Gemeinschaft, Einheit tut mir und dir gut. Ein Ort, wo ich echt sein kann, wie eben Familie sein sollte. Und deswegen begrüßen wir euch Sonntagmorgens auch und sagen willkommen zu Hause. Weil für mich ist zu Hause der Ort, wo ich tatsächlich so geliebt bin, wie ich bin. wo Leute meine Schwächen kennen, wissen, okay, das ist halt so und so. Und ja, meine Kinder, ich habe jetzt erwachsene Kinder, zwei schon, und die spiegeln mir manchmal so ganz liebenswürdig meine Schwächen wieder. So nach dem Motto, ja, ja, Papa, ich weiß ja, du bist ja so und so. Und denke ich, ja, hat ihr recht, ja. Aber sie mögen mich trotzdem. Ist doch schön. Ist zu Hause, das gehört dazu. Aber lasst uns jetzt über das trennen, was dieses Zuhause gefährdet. Wir haben eben kurz über Frieden gesprochen, um Friede und Freude. Ich nenne das den Puls des Lebens, weil die beiden Dinge, Friede, gehört für mich zu einem erfüllten Leben dazu. Fällt eins davon, stimmt was nicht, ist mein Leben nicht im Gleichgewicht. Und Trennung zerstört Frieden und damit auch Freude. Wenn du mal durch eine dieser genannten Trennungen oder auch andererartige Trennungen gegangen bist, weißt du, das raubt dir den Frieden. Manchmal reicht es ja schon, wenn du weißt, zwischen dir und einer Person steht irgendwas. Irgendeine andere Meinung, irgendeine Vorbehalt, keine Ahnung. Dann, wenn die Person dir wichtig ist, dann schläfst du schwierig ein, vielleicht schläfst du mit dem Problem ein, wachst mit dem auf, weißt du, was ich meine? Also Trennung raubt uns das, was für uns im Leben das Wichtigste ist. Wirklich das Wichtigste. Aus Frieden und Freude heraus entsteht alles Gute. Liebe ohne diese zwei Dinge gibt es nicht. Existiert nicht. Und ich habe das, was ich euch jetzt vorstelle, das, was uns hauptsächlich trennt, mal die unheilige Dreieinigkeit genannt. Zwei Bibelstellen. Jakobus 3, Vers 15. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sagt Jakobus hier, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Wir haben hier unheilige Dreieinigkeit. Die beschreibt Jakobus hier, irdisch, seelisch, dämonisch. Gleichzeitig spricht Paulus auch diese dreieinige Unheiligkeit an im Epheserbrief, Kapitel 2, 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Paulus beschreibt, wo wir alle herkommen. Ist das nicht schön, ne? Als ob er dich und mich schon gekannt hätte. Denn wir kommen auch daher, nicht nur die bösen Epheser, die vorher so böse drauf waren. Wir kommen alle daher. Oder vielleicht sind wir sogar noch da. Je nachdem, wenn du das jetzt das erste Mal siehst, kann sein, dass du dir sagst, ja genau, da bin ich gerade. Kein Problem, ich war auch da, es gibt einen Weg raus. Also was sagt er hier, der Paulus? Er sagt, zum einen, wir haben nach dem Lauf dieser Welt gelebt. Da haben wir es wieder, das Irdische. Ja, erster Trenner, das Irdische trennt uns. Das zweite, sagt er, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist das Dämonische. Das ist der Feind. Und dann, indem wir in den Begierden unseres Fleisches unterwegs waren, da haben wir die seelische Fraktion. Ist alles da. Die drei Kameraden tauchen immer wieder auf in der Bibel, auch gerade in den paulinischen Briefen, siehst du das. Ich möchte es mal so benennen, ich gebe dir jetzt mal drei Namen, die eindeutig sind. A, Teufel, B, Welt, C, Fleisch. Ich erkläre das kurz, weil gerade der letzte Begriff könnte verwirrend sein. Teufel ist einfach der Gegner, der real ist, der Satan, Luzifer, der gefallene Engel, den die Bibel immer wieder erwähnt, als Persönlichkeit, nicht als irgendeine Macht, sondern es ist eine Person, eine geschaffene Person, war mal einer der herrlichsten Engel oder der herrlichste Engel im Himmel, ist gefallen, hat sich gegen Gott aufgelehnt und so weiter. Die Geschichte ist hinreichend bekannt bei den meisten von euch. Und dieser wird von Jesus selbst als der Feind bezeichnet, als der Satan, der ihn sogar versucht hat, Jesus selbst, als er hier im Leib auf der Erde war. Man könnte das auch übersetzen mit Antichristus, also der gegen Christus arbeitet, der gegen Christus, gegen das alles steht, wofür Christus gekommen ist. Erster Gegner. Zweiter Gegner ist die Welt. Die Welt meint nicht jetzt alles, was wir hier sehen, ist ja Welt, ne, jedes Material. Es meint das System. Das System dieser Welt ist kein göttliches System, also die Naturgesetze schon, aber das ganze Leben auf dieser Welt ist geordnet, nicht nach göttlichem Muster. sondern wir wissen, Gott hat dem ersten Menschen die Welt gegeben, die Herrschaft über die Welt, und er hat sie dann letztendlich verloren an Satan, an den Gegner. Und seitdem haben wir hier andere Gesetzmäßigkeiten. Wir haben Mächte hier wie Egoismus, wie die Mächte, die Kriege machen. Wir reden gleich noch ein bisschen im Detail darüber. Also es geht darum, um das Herrschaftssystem des Feindes, der hier durch die Welt herrscht und dadurch eben auch trennt, auch uns Christen beeinflussen möchte. Und das Dritte ist unser Fleisch. Das ist unsere noch nicht komplett erneuerte Seele. Unser Fleisch. Ja, so ein bisschen unsere Lebensmitte, die eben noch nicht von neuem geboren ist. Von neuem geboren wird unser Geist, aber unser Fleisch, so all das, unsere Haltung, unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen, die sind nicht immer alle deswegen sofort richtig. Stimmt's? Also ich habe mich vor über 30 Jahren bekehrt und beobachte immer noch, wie manchmal Entscheidungen, die ich treffe, nicht geistlich sind. Sondern aus mir heraus, ich will das aber. Und ich merke dann, das ist aber gar nicht so richtig, dass ich das will. Jetzt sollte ich was anderes wollen. Und so, wir sind alle Menschen, die hier leben in diesem Planeten, und wir machen diese Dinge immer wieder, aber nicht gewohnheitsmäßig, sondern je näher wir ihm sind und je länger wir ihm nahe sind, desto mehr verändert sich das. Und zwar alleine. Das ist kein Kraftakt, das machen wir nicht, sondern die Gegenwart von Jesus strahlt aus auf uns, und die ist im Gegensatz zur atomarer Strahlung, ist diese Gegenwart heilend und erneuernd und kraftbringend. Ja, und deswegen mag ich so gern, wenn das Kreuz jetzt Jesus wäre, ist nicht Jesus, aber nur so als Symbol, so nah wie möglich. Das ist ein guter Ort, bei Jesus zu sein. Das ist ein guter Ort. Jede Sekunde, die ich nah bei ihm bin, fließt etwas in mich hinein, was mein Leben besser macht. Was mich ihm ähnlicher werden lässt sogar. Okay, diese drei Dinge sind es, die auf uns Einfluss ausüben. Und Einfluss heißt ja, es fließt was ein in mich und sogar in dich. Sie sind die Hauptursachen entstehender und auch bestehender Trennung zwischen Menschen und auch zwischen Menschen und Gott. Okay, lass uns im zweiten Punkt, nachdem wir uns jetzt mal angeschaut haben, wie diese drei Dinge heißen, schauen, was ist denn des Feindes Strategie? Wie macht er das denn? Weil wenn ich eine Strategie durchschaue, kann ich eine Gegenstrategie entwickeln oder eine nehmen, die schon existiert. Das erste, wie gesagt, der Teufel, wir könnten es auch nennen Götzen. Was sind Götzen? Götzen sind Dinge, die an die Stelle von Gott treten wollen. Die für uns von der Bedeutung und Wichtigkeit da gerne sein möchten, wo eigentlich Gott hingehört, wo Jesus Christus hingehört. Jetzt könnte ja sagen, ja Moment, wir sind ja Christen, wir machen natürlich so, wir haben keinen Götzendienst hier, bitte. Hallo, Pastor? Ja, wäre schön, wenn das genau so wäre. Meine Beobachtung nach, und ich brauche da nicht weit gucken, ich brauche in mein eigenes Leben gucken, dann finde ich schon Ansätze davon. Und ich gucke, ich rede keinen von dir, ich rede ja nur von mir heute Morgen. Und mir ist das schon viele Jahre bewusst, und ich kämpfe auch hier einen guten Kampf viele Jahre. Aber das heißt nicht, dass ich nicht anfechtbar und angreifbar bin hier. Götzen können sein die eigenen Kinder. Puh. Ich kann meine Kinder über Gott stellen, in allem. Meine Kinder, was nicht wollen, was die wollen nicht in Gottesdienst, dann gehe ich nicht in Gottesdienst. Ups, was passiert gerade? Du hast gerade einen Götzen geschaffen. Ja, aber meine Kinder, ihre zarte Seele, die darf ich doch nicht verletzen. What does the word say? Was sagt die Bibel dazu? Wer gibt die Richtung vor? Die Kinder dir oder du den Kindern? Nur kleine Gedankenspiele. Du kannst das ja machen, wie du möchtest. Ich sage nur, wie ich das mache. Wir haben eine Richtung in unserem Haus, und die heißt, wer in unserem Haus wohnt, der geht in den Gottesdienst sonntags morgens. Ob derjenige 5, 15, 25 oder 55 ist. Ja, kann man. Ich bin der Hauspriester, das ist mein Haus. Ja, ich sage jetzt nicht, wenn du ein Miethaus hast und vermietest das trifft dafür nicht. Aber dein Haus, wo deine Familie, weißt du, wo du Herrschaft ausübst, das ist ein Ort, wo du die Regeln machst. Mein Haus, meine Regeln, oder? Ist das nur aus den 80ern? Vielleicht bin ich zu alt und kapiere nicht, dass es heute anders laufen muss. Ich weiß nicht, aber die Bibel sagt für mich immer noch genau das. Mein Haus, meine Regeln, okay? Also Auto, spreche jetzt hier für Männer oder für manche Männer. Manche Männer ist es auch nur ein Transportmittel, für andere ist das Auto eine wichtige Sache. Da geht alles Geld rein, was man hat. Der neueste Spoiler, das neueste Modell, jedes halbe Jahr neues und so. Ich kenne so Leute, da geht alles Geld geht ins Auto. Sonntagmorgen sitzen sie nicht im Gottesdienst, sondern sind in der Waschanlage. Ja? Der Partner könnte ein Götze sein. Vor allem, wenn du gerade so einen neuen hast, weißt du? Oder den ersten. Jung verliebt und hast jetzt einen Partner, vielleicht gerade verheiratet. Oder lebst in Sünde. Soll es auch geben. Dann könnte dieser Partner dein Götze sein. Weil alles, was er will, um Gottes Willen, auf keinen Fall ihn verärgern oder sie verärgern. Nein, ihr oder ihm anpassen ist wichtig, wichtig, damit alles gut ist. Damit er mich weiterliebt, damit sie mich weiterliebt. Götze. Die Arbeit kann ein Götze sein. Und das kann dir dein Partner tatsächlich am besten widerspiegeln oder deine Kinder. Frag die, ist meine Arbeit mein Götze? Die werden dir genau sagen, ob das so ist. Weil die wissen, ob du da zu viel Zeit verbringst. Ob du auch in deiner privaten Zeit immer nur da bist, weißt du? Gerade Unternehmertum, das ist das Gefährliche dabei, wenn man Unternehmer ist oder wenn man seine Arbeit sehr liebt, kann etwas Gutes zu etwas Schlechtem werden, einfach weil es ein Götze wird und mir die Aufmerksamkeit von Jesus wegnimmt. Mein Hobby kann das sein. Könnt ihr jetzt einsetzen, was ihr wollt, vom Fußball bis zum Gleitschirmfliegen oder zum Stricken oder keine Ahnung, Lego bauen oder alles kann das sein. Jedes Hobby kann dich so beschäftigen, dass es den Jesus vom Thron stößt. Nicht, dass das nicht jedem von uns mal passiert ist. Ich glaube, das ist ein Stück weit normal. Gerade wenn was Neues ist, dann ist es erstmal so ein Zentrum. Vielleicht das neue Auto, was du gerade fährst, die ersten 2 Monate. Aber dann sollte sich das auch widerlegen, weißt du? Sonst stimmt was nicht. Jesus muss wieder zurück auf den Thron, sonst verlierst du Frieden und Freude und hast ein tolles Auto. Wem nützt das was? Bist dann ein Griesgram mit einem tollen Auto. Sport kann sowas sein. Eine Fernsehserie kann sowas sein. Ich erinnere mich an meine Frau, die war mal fernsehsüchtig nach einer Serie. Wirklich, viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte her schon. 2 Jahrzehnte oder länger. Und da war sie in einem Gottesdienst in Pensacola, glaube ich, oder was? Pensacola? Und hat Gott sie überführt. Er sagt, diese Serie, die war keine schlimme Serie. Star Trek, ganz cool, gucken wir heute wieder sehr gerne. Aber das war zu einer Zeit, wo das ihre ganze Aufmerksamkeit bekam. Und das war zu viel. Dann haben wir einfach mal ein paar Jahre kein Star Trek geguckt, oder? 5 Jahre, ja. Und dann war auch gut. Und heute können wir das entspannt gucken, ohne dass uns das irgendwie götzenähnlich vorkommt. So, manchmal müssen wir schauen. Das kann was sehr Unterschiedliches sein, was dich da triggert. Das, was für den einen völlig in Ordnung ist, ist für den anderen Gift. Versteht ihr? Das versuche ich zu sagen. Und niemand weiß das besser als du. Wenn du nämlich schaust, wie wichtig ist Jesus im Vergleich dazu. Und Jesus sagt, hör auf mit der Serie, was passiert dann? Er würde sofort aufhören. Aber er sagt das nie. Vielleicht bist du gar nicht mehr fähig zu hören. Okay, das ist das Erste. Der Feind Nummer 1, der Teufel oder Götzen. Der Feind oder die Strategie Nummer 2 ist die Welt. Ich nenne diese Strategie, die Welt uns bietet, Ablenkung. Ablenkung ist ein Begriff aus dem Fahren. Ne? Ich fahre und wenn dann jemand mir ins Lenkrad greift, lenkt er mich ab von dem Weg, wo ich eigentlich gerade drauf war. Und das kann böse enden. Im schlimmsten Fall mit einem Totalschaden. Im besseren Fall bist du einfach nur in der falschen Richtung unterwegs und kommst nicht da an, wo du eigentlich hin willst. Ablenkung ist nicht lustig. Kennen Sie das Lied von Udo Jürgens? Die Glotze ist doch das Größte, ist doch klar. Die Glotze macht unsere größten Träume wahr. Ich krieg's nicht ganz zusammen. Das war mal ein Hit vor, wo ich jung war. Das ist eine der Ablenkungsmöglichkeiten, tatsächlich. Medien, heute ist nicht mehr so die Glotze, heute ist mehr YouTube und Insta und WhatsApp und whatever. Also Betäubung durch Medien ist eine Ablenkung. Weil alle Zeit, die du damit verbringst, vor allem alle Konzentration, die du darauf legst, hast du nicht mehr für anderes übrig. Weder für Menschen noch für Gott. Also nicht mehr für Beziehungen. Viele Beziehungen sind ja krank durch die Medien inzwischen. Nicht nur die Beziehung von Mensch zu Gott, die war vorher schon oft krank, aber die Beziehung von Kind zu Eltern, von Ehepartner zu Ehepartner, von Freundschaften, leidet oft unter dieser Vorherrschaft von medialer Aufmerksamkeit, die wir diesen Dingen geben. Permanent erreichbar sein, ist eine Ablenkung. Wir spielen da manchmal ein Spiel mit, das uns nicht gut tut. Ihr Lehren gehören aber auch dazu. Ja, gibt genug Leute auf YouTube, die sich anbieten, die so Halbwahrheiten lehren, die aber eigentlich ganze Lügen sind. Und wenn man da zu lange hinhört, dann zieht uns das aus Gemeinde, zieht uns das aus einer gesunden Beziehung zu Christus raus. Und so weiter, haben wir immer wieder erlebt, auch hier. Religion, Gesetzlichkeit genauso. Das ist eine Ablenkung, die sind nicht vom Herrn. Religion ist nicht Gottes Idee. Religion ist eine zutiefst weltliche Idee. gab Religion schon vor Jesus, es gab sogar schon Religion vor Mose, in allen möglichen Ländern und Arten. Religion ist immer ohne Gott, es ist einfach ein Regelwerk. Das musst du so machen und das darfst du nicht machen und dann hast du eine Religion gestrickt. Nur ob diese Religion mehr, die bringt dir natürlich nicht Frieden und Freude, sondern immer nur mehr tun, mehr leisten. Spirituelle Spitzfindigkeiten sind etwas, was uns ablenken kann. Auch uns Christen. Wir können von neuem geboren sein, konzentrieren uns aber auf eine Sache in einer ganz ungesunden Art und Weise. Das habe ich oft gesehen, auch hier in unserem Kreis schon. Was weiß ich, du bist dann nur noch der Träumemensch. Alles, was du machst im Geist, hat mit Träume und Traumdeutung zu tun. So gut wie das Thema ist, so ungesund wird es dann. Oder ich bin nur noch prophetisch. Also prophetisch. Und hol mir all die neuesten Prophetien im Internet, die gerade irgendein berühmter Prediger ausgesprochen hat. Und da lebe ich dann drin. Und ich bin so ein Endzeit-Typ, weißt du. Boah, die Entrückung. Der Herr ist nah, der Herr ist nah. Jetzt muss ich mich konzentrieren, der Herr ist nah. Und muss das jedem sagen. Und dann wird was einseitig, dann wird es seltsam, dann wird es schräg. Und das kannst du mit fast jedem geistigen Thema machen. Guten Themen. Gebet, weißt du. Nur noch beten, wir müssen beten, wir müssen, oder Zerbruch, oder, also alles Worte, wo ich erlebt habe, wie Leute in Extreme gefallen sind, dann wird es einfach unschön. Weil da ist die Balance weg. Ich darf ja mal eine Weile in eine extreme Richtung gehen, aber muss dann meine Balance auch wieder finden, damit das Ganze richtig einsortiert wird, und damit mein geistiges Leben davon bereichert wird und nicht verletzt wird. Egoismus übrigens ist eins dieser Dinge, die uns Ablenkung bringt. Könnten wir jetzt über die Götzen wieder reden, ja? Egoismus. Was will ich? Ich bin wichtig. Mein Wille geschehe. Mein Reich komme. Nee. Die lange Bank ist etwas, was Ablenkung darstellt. Dinge zu verschieben, gute Dinge zu verschieben. Das Gespräch, was echt dran ist, zu verschieben. Der Besuch, wo du weißt, du solltest ihn machen, du verschiebst ihn. Das Telefonat, wo du weißt, ey, jetzt wär's eigentlich dran, du verschiebst es. Die Entscheidung für Jesus, hoffentlich nicht. Aber vielleicht das Mitgliedsseminar, na, ich warte noch mal ein Jahr. Worauf wartest du, wenn Gott dich herberufen hat? Wenn Gott dich gerettet hat, du bist ohne Gemeinde, bist du freiwillig für den Feind. Also nebenbei, weißt du, ich lasse mich nur eine Taufe, ich warte noch. Ja, hallo, wenn du von neuem geboren bist, sollte das dein erstes Interesse sein, die nächste Taufe mitzunehmen, die da ist. Und nicht, weil dein Pastor das sagt oder irgendjemand dir Druck macht, sondern weil in dir das Wort so stark geworden ist, dass du sagst, natürlich, die glauben und lassen sich taufen, das ist ein Bibelwort, da gibt es keinen großen Abstand dazwischen. Ja, bei uns ist der manchmal bis zu einem Jahr. Das ist lang genug. Da kann man eine Menge rausfinden. Na, Amen. Oh, jetzt wird's ruhig. Die dritte Strategie des Feindes. Guck, ob ich's hinkrieg. Rudi ratlos heißt der Geiger. Der geigt mir grad in Evergreen. Er ist 80, hat zittrige Finger. Und ist schon ganz weich in den Knien. Rudi ratlos, mit viel Pomade in den wenigen Haaren, die er noch hat. Schade, 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 schade. Berlin 33. Da war der schönste Geiger der Stadt. Das krieg ich jetzt nicht hin. Auch aus meiner Kindheit. Udo hat's gesungen. Udo hat von Rudi ratlos gesungen. Ratlosigkeit, Sorgen und Ängste sind die dritte große Strategie des Feindes. Am Bebo habt ihr gerade über Ängste einiges gehört. Hier habe ich auch immer wieder darüber gesprochen. Es wird nie aufgehört, darüber zu reden, weil das sehr wichtig ist, eines der Kernthemen überhaupt, dass wir mit Ängsten richtig umgehen, mit Sorgen. Deswegen hier nur so am Rande. Es gibt Ängste vom Fliegen. Es gibt Ängste vom Zahnarzt, es gibt Ängste vor Spinnen, es gibt Ängste vor Finanzen oder vor Finanzängsten, vor Knappheit, vor der Zukunft haben Leute Angst, vor dem Sterben haben Leute Angst. Ich erinnere mich, als ich jünger, unsere Grace war 12. Und das war genau das Jahr in meinem Leben, als ich 12 war, haben sich meine Eltern getrennt. Und in mir war etwas noch nicht heil zu dieser Zeit. Und ich hatte von nichts in meinem Leben mehr Angst, als dass meine Frau mich in diesem Jahr verlässt, weil sie mit einem anderen Typ durchbraust. Es gab überhaupt keinen Anlass dafür, null. Meine Frau ist die treueste Frau, die ich mir vorstellen kann, war sie auch immer. Aber in mir, weißt du, in mir war diese Angst, die war so groß. Jeder Typ, der mit ihr auch nur länger als eine Minute gesprochen hat, da wurde ich nervös. Selbst in der Gemeinde, weißt du, wenn da Männer... Das war krank, steht, das war krank.
Und das hat nichts mit dir zu tun. Es war nur in mir. Und über die Angst musste ich drüber. Als Grace dann 13 war, habe ich gemerkt, hey, sie ist noch da. Ich habe diese Zeit, ich habe sie geschafft. Ich bin, oh. Und von dann ging es besser und besser und besser. Aber ja, manche dieser Ängste sind nicht wirklich rational. Und doch sind sie so real. Und das sind Dinge, die der Feind benutzt, um uns zu quälen, um uns zu schaden, um uns Friede und Freude, und die hatte ich in dieser Zeit kaum, zu rauben. Ängste sind immer irrational, versteht ihr? Ängste haben keinen Grund. Es gibt keinen Grund, warum du dich vor einer Maus fürchten müsstest. Und auch vor einer Ratte nicht. Die letzte Pestratte ist schon ein paar hundert Jahre tot. Das war noch ein Grund, sich zu fürchten, aus dem Grund. Es gibt keinen Grund, warum du dich eigentlich vom Fliegen fürchten müsstest. Weil viel mehr Leute kommen durchs Auto ins Leben als das Flugzeug und so weiter. Also das, wisst ihr, das ist nicht rational. Oder ein Zahnarzt, ja, der macht Dinge eigentlich besser und nicht schlimmer. Aber wenn die Angst da ist, ist erstmal, ich habe Angst. Alle diese drei Ebenen, die ich jetzt vorgestellt habe, ich wiederhole nochmal. Die Götzen, die Ablenkung und Ängste und Sorgen. Alle diese Ebenen entstehen oder bestehen, weil Menschen die Werke des Fleisches praktizieren. Ich möchte, dass ihr diesen Bogen mitnehmt, dass ihr den mitbekommt. Die Dinge sind nicht neutral und kommen irgendwo her, sondern die haben massiv damit zu tun, dass wir oder andere in den Werken des Fleisches weitergegangen sind. Ich lese sie nochmal vor. Galater 5, Vers 16, ab. Haben Sie schon zweimal hier gelesen, ihr erinnert euch vielleicht noch dran. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht verbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Hä? Götzen, Ablenkungen, Ängste und Sorgen sorgen dafür, dass ich nicht das tue, was ich will. Vielleicht möchte ich zum Zahnarzt und möchte wieder nett aussehen. Vielleicht möchte ich gerne fliegen, weil ich da und da hin möchte. Aber ich tue es nicht, weil Werke des Fleisches mir das unmöglich machen. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, und das ist immer wieder die Herausforderung für jeden Christen, das ist nicht einmal entschieden ewig passiert. Morgens wache ich auf und sage, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat und ich werde mich freuen und fröhlich sein. Das ist nicht, was ich fühle, wenn morgens um was auch immer, heute Morgen um 6 Uhr ich aufgestanden bin. Das ist nicht, was ich gefühlt habe, aber was ich von Herzen entschieden habe. Und zwar ein für alle Mal. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, jetzt hör zu, welche sind? Ehebruch, hoffentlich steckst du da gerade nicht drin, weil das ist eine Katastrophe. Unzucht, ähnlich. Wenn du mit jemandem schläfst, der nicht dein Ehepartner ist, bist du in Sünde und hast massive Probleme, auch wenn du es dir nicht wahrhaben willst. Unreinheit. Ja, jetzt gehen wir schon im unsichtbaren Bereich. Pornografie, andere Dinge. Gedanken, einfach schlechte Gedanken machen mich unrein. Zügellosigkeit. Du betrittst all die Grenzen, die du dir selbst hättest stellen müssen. Götzendienst, haben wir darüber gesprochen. Zauberei ist Manipulation. Du versuchst, andere Leute dahin zu bringen, so zu sein, wie du sie gerne hättest. Das zu tun, was du gerne möchtest. Ist Götzendienst, ist falsch, ist Manipulation. Wobei, Zauberei, Feindschaft. Feindschaft ist übel. Soll es kein Feind von jemandem sein. Streit. Ja, komm, Pastor. Das kommt doch in der besten Ehe vor. Ja, aber es sollte nicht oft vorkommen und wenn, schnell beseitigt sein. Streit zerstört nämlich Frieden und Freude. Streit ist der Krebs in jeder Beziehung. Kannst du dir gar nicht erlauben, wenn du glücklich sein willst. Geht das nicht. Eifersucht. Habe ich eben von gesprochen. Das war ein Ding, was mich gequält hat. Zorn. Selbstsucht. Ich. Zwietracht, Parteiungen, Neid. Wann warst du das letzte Mal neidig? Heute schon oder was gestern? Auf was? Auf wen? Nicht diese Dinge unter den Teppich kehren, sondern stell dich diesen Dingen. Bring dich unter das Kreuz. Sag Gott, vergib mir diesen Neid. Ich leg's jetzt ab. Und dann bist du es los. Vielleicht kommt's wieder. Wahrscheinlich kommt's wieder. Dann machst du dasselbe wieder. Wie oft? So oft es nötig ist. 10-mal, 100-mal, 1000-mal, ist doch kein Problem. Bring es immer wieder zu Jesus, bis das Zeug bei ihm bleibt. Er schickt es nicht hinterher, wir holen es uns wieder, das ist das Problem. Aber immer weniger. Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das ist, was er hier aufzählt. Und dergleichen heißt, da ist noch Luft nach unten. Die gute Nachricht ist, wenn wir wissen, was uns trennt, also die Strategie des Feindes durchschauen, dann erkennen wir auch schnell, wie wir aus dieser Falle herauskommen können. Und Galater 5, Vers 16, der erste Vers, den ich eben gelesen habe, gibt uns schon die Antwort. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn du jemals eine Ultimativlösung gesucht hast in der Bibel, ist das dieser Satz. Ja, aber das heißt, genau, du musst was tun. Es liegt an dir. Beides liegt übrigens an dir. Die Werke des Fleisches sind sehr anstrengend, haben wir uns das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon angeschaut. Das kostet harte Arbeit. Das ist eigentlich nicht so leicht. Du musst dich ja gegen andere auch behaupten und musst immer cool sein und keiner darf deine Schwächen sehen. Das ist alles schlecht. Aber lass uns das andere anschauen. Was ist denn im Geist zu wandeln? Wir haben gesagt, es gibt drei Dinge. Es gibt A, das Werk des Geistes oder die Gabe des Geistes, die neue Geburt. Dann gibt es die Gaben des Geistes oder die Frucht des Geistes und es gibt die Gaben des Geistes. Die Frucht des Geistes ist ein wesentlicher Teil, um im Geist zu wandeln. Die steht nämlich auch im Galater 5, haben wir auch schon zweimal angeschaut. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Ich habe gesagt, da kommt eigentlich ein Doppelpunkt hin statt ein Komma. Liebe gleich oder Doppelpunkt. Freude, Friede, da haben wir sie. Der Puls des Lebens. Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Was hängt an deinem Kreuz? Nur Reste. Dann hau den Rest wieder ran. Das ist eine gute Sache. Das ist immer wieder das alte Fleisch daran. Ihr wisst, das ist nicht blutig. Das ist einfach die Seele, so die alten Negativdinge, die hängt man ans Kreuz, da gehören die hin. Und dann ist Leben so viel einfacher, so viel schöner. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Also wenn auch Leidenschaften und Lüste ungesunder Art da sind, weißt du jetzt, was du damit machen kannst. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Schöne Worte, wichtige Worte. Okay, das ist die Überschrift, was uns eint. Okay, wir haben uns angeschaut, was uns trennt und wie die Strategie des Feindes ist. Aber jetzt lasst uns zum Schluss noch da reinschauen, was eint uns denn? Die Frage 1 ist, Werke oder Frucht? Diese beiden Dinge, die Werke des Fleisches, die Frucht des Geistes, stehen sich diametral gegenüber. Und die meisten Christen, die ich kenne, sind mal da und mal da. Ich selbst bin manchmal da und manchmal da. Und ich möchte aber da sein, wo die Frucht des Geistes ist und nicht da, wo die Werke des Fleisches ruhen. Weil Frucht ist entspannend. Frucht ist Gott geführt. Frucht ist von Gott finanziert. Das ist gut. Es ist nicht immer einfach, aber es ist leicht. Es kostet mich manchmal Entscheidungen, definitiv. Aber es ist dann leicht. Frucht ist was, da braucht sich der Baum gar nicht mehr so anstrengen. Wisst ihr, die Wurzeln müssen richtig sein. Da haben wir uns drüber unterhalten. Ohne die Wurzeln an der richtigen Stelle hast du keine Nährstoffe. Aber wenn die Wurzeln richtig sind, dann fließt es. Es fließt rein in die Äste, in die Blätter, es fließt in die Blüten und dann in der daraus entstehenden Frucht. Und die Äpfel werden größer und größer und größer. Und irgendwann, bums, fallen sie vom Baum und machen neue Bäume. Oder schmecken gut. In der Regel holt man sie vorher runter, ja, ich weiß. Also Werke oder Frucht ist die eine Entscheidung, die wir treffen können und müssen und die wir auch automatisch immer treffen. Oft nicht bewusst, aber niemand trifft für mich die Entscheidung, ob ich die Werke des Fleisches mache oder ob ich die Frucht des Geistes wähle. Ich treffe die Entscheidung. Wie gesagt, oft unbewusst. Ich unterstelle niemandem Bösartigkeit. Aber je mehr wir das bewusst erkennen, desto größer ist unsere Einflussmöglichkeit. Und der Teufel kann uns nicht mehr so leicht von der Bühne kicken. Also ich glaube, du bist der Schlüsselfaktor für Einheit. Du. Jeder von euch. Ja komm, was kann ich denn, wenn jemand mich nicht mag oder wenn jemand gegen mich geht? Du bist der Schlüsselfaktor. Immer. Für Einheit. Deine Worte, deine Gedanken, also deine Entscheidung, bestimmen die Richtung. Und bestimmen, ob Einheit wächst oder nicht. Wie du ganz praktisch zur Einheit beiträgst, achte gut darauf, womit du dich füllst. Denn alles beginnt bei dir. Was lasse ich in meine Augen und in meine Ohren rein? Und zwar tagsüber, nicht sonntags. Jetzt hast du hoffentlich eine gute Füllung, die du gerade aufnimmst. Aber was ist morgen um die Zeit? Oder Dienstag oder der schlimmste Tag Mittwoch? Mein Schatz. Was lässt du rein? Wer darf da deine Aufmerksamkeit kriegen? Wem hörst du stundenlang zu? Wem schaust du stundenlang zu? Worüber denkst du nach? Philipper 4, Vers 8 gibt uns hier eine ganz wichtige Botschaft mit. Paulus schreibt weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Oder darauf konzentriert eure Aufmerksamkeit. Damit beschäftigt euch. Da denkt drüber nach. Der Umkehrschluss ist klar. All die negativen Dinge, all das negative Gerede über andere, das sollte dein Ohr überhaupt nicht passieren. Es gibt Dinge im Fernsehen, oder im Fernsehen gibt es ja keinen Fernsehen mehr, was auch immer du guckst, welchen Kanal, welches Medium. Es gibt dort Dinge, die einfach auf Kosten anderer zum Beispiel sich lustig machen. Die Bibel nennt das Spott. Und ich möchte nicht bei den Spöttern sitzen. Und das tue ich, wenn ich gewisse Dinge ständig aufnehme. Kann ja mal lustig sein, aber dann merke ich, hier ist der Spott, definitiv. Das ist nicht, wo ich sein will. Weil ich fange an, so zu denken, wenn ich mich damit fülle, Stück für Stück. Und spotte ich letztendlich irgendwann sogar über Gott. Erstmal beim Pastor, das ist noch ein bisschen harmloser, aber wenn es dann Richtung Gott geht, das wächst, was wächst, genauso wie die guten Dinge wachsen, wachsen diese schrägen Dinge. Beispiel, ein Vater ärgert sich über irgendwas, das in seiner Gemeinde geschehen ist. Bis dahin liebte er die Gemeinde und sprach nur gut von ihr. Doch ab diesem Moment dampft er seinen Zorn in seiner Familie aus. Tag für Tag meckert und schimpft er über den Pastor oder wahrscheinlich eher über die Pastorin. Und wie schlimm er als Vater dort behandelt wurde. Sein Gift entlädt sich mehr und mehr. Seine Kinder, die bis dahin nie etwas Schlechtes in der Gemeinde erlebt haben, beginnen Stück für Stück die Haltung des Vaters zu übernehmen. So werden sie langsam aber sicher mit demselben Gift infiziert, das sein Vater hat. Der Grund, er hat nicht vergeben, nicht biblisch gehandelt. So hat er das Gegenteil dessen getan, was Paulus in Philipper 4, Vers 6 empfiehlt. Gucken wir gleich. In diesem Fall wurden die Kinder befleckt und beschmutzt durch einen Vater, der zum Kreuz hätte gehen sollen und dem Geist Gottes erlauben sollen, ihn von seinen bösen Emotionen zu befreien. Stattdessen öffnete er seinen Mund und dampfte seine Bitterkeit auf seine Familie. Nun ist er nicht mehr der Einzige mit einem Haltungsproblem. Er hat seine böse Haltung auf seine Kinder übertragen. Und die Wahrheit ist, wenn seine Kinder diese negative Haltung gegenüber der Gemeinde haben, während sie aufwachsen, wird viel der Schuld auf dem Vater liegen, der seinen Mund nicht halten konnte und weigerte sich, sich reifer zu verhalten. Dieser Vater verhält sich wie ein das Hochwasser eines schmutzigen Flusses, das, nachdem es zurückgegangen ist, die ganze Umgebung mit Müll und Dreck bedeckt hat. Dieses Beispiel habe ich immer wieder gesehen. War nicht immer der Vater, aber eine Person. Und die dampft Dinge aus in ihrer Umgebung und mehr vergiftet es Menschen, die eigentlich gar keinen Grund hätten dafür. Vielleicht hat der Vater einen Konflikt und hat den nicht sauber gelöst. Das kann vorkommen. Nicht immer ist man allem einer Meinung. Aber sei weise. Achte darauf, dass du nicht so jemand bist. Die Frage ist doch, was ist drin? Ich habe hier so ein Tütchen mit Kaffee, Kaffeepulver. Wenn ich das jetzt aufreiße, was ist drin? Warum? Genau, Ulrich hat recht, weil das jemand reingetan hat hier. Ich weiß nicht wer, aber ich vertraue darauf. Bisher war es immer so. Ich habe es aufgemacht, war Kaffeepulver drin. Was drin ist, kommt raus. Wenn ich das heute Morgen in mein weißes Wasser geschüttet habe, war es Kaffeepulver, Gott sei Dank. Was ist denn dir drin? Was kommt raus, wenn dich jemand aufreißt? Ja, dich so anreißt, dich so schneidet, sagt man ja in Deutsch. Was kommt raus? Gift oder Gutes? Warum sagt denn der Römerbriefschreiber, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor? Also ein Tipp für dich, wenn du heil werden willst hierbei, achte den anderen höher als dich selbst. Ja, aber der ist so komisch oder er ist so anders. Genau das ist die Herausforderung. Menschen höher als sich selbst zu achten, mit Wertschätzung zuvorzukommen, die nicht so sind wie du. Wenn du das nicht hinbekommst, dann fang gar nicht mit den Feinden an.
Weil das ist auch Teil unserer Berufung, unsere Feinde zu lieben. Wir fangen mit den Brüdern an. Das ist der Schwerpunkt unseres Trainings.
Zweitens, hör auf, Menschen kontrollieren zu wollen. Zweiter Tipp, um rauszukommen, um die Einheit zu gestalten und nicht zuzugucken, was passiert.
In der Zukunft passiert immer Schlechtes.
Sei jemand, der aufhört, andere zu kontrollieren.
Kontrolle ist eh eine Illusion.
Geh immer vom Besten beim anderen aus. Mein dritter Punkt, dritter Tipp. Geh immer davon aus, dass egal wie es gerade aussieht, dass eigentlich der andere gut machen wollte.
Ich habe herausgefunden in meinen vielen Jahren jetzt mit Gott, dass es tatsächlich fast immer so war.
Obwohl es manchmal total konträr aussah. Und denkst, boah, ist ein Rebell und wie ungehorsam. Bla. Und dann redest du und auf einmal sagst, ach so, das war das Motiv. Und ach so, ja, und auf einmal war das kein Problem mehr, auf einmal war alles klar.
Ja, aber du sparst dir viel Stress, wenn du von vornherein davon ausgehst, der wird einen guten Grund haben, weil er jetzt gerade zu spät kommt oder weil das ist.
Nicht immer ist es so, natürlich.
Aber du hast dein Herz bewahrt in dem Moment. Und du kannst der anderen Person einfach entspannt begegnen und musst nicht irgendwas fordern, was nicht da ist.
Viertens, halte Unterschiede aus. In der Gemeinde, egal welcher Couleur, ist es normal, dass du Menschen neben dir sitzen hast, die anders sind als du. Die aus anderen sozialen Umfeld kommen, aus anderen Berufen kommen. Das ist doch normal, das ist doch das Schöne. Wäre doch traurig, wenn wir alle gleich wären. Jeder hat denselben Job und dasselbe Lebensalter, dieselbe Art Familie zu bauen. Wie langweilig wäre das? Je älter ich werde, desto mehr genieße ich Gemeinde. Und ich habe Spaß an den Paradiesvögeln, die es auch da gibt. Weil die oft gute Gründe haben, warum sie sind, wie sie sind. Und das kann völlig in Ordnung sein.
So, find es raus, stell Fragen und lerne Leute erstmal kennen. Und dann hast du oft ein viel größeres Herz.
Ich rede nicht von Sünde, ich rede von Unterschiedlichkeit. Verbringe regelmäßig Qualitätszeiten mit den wichtigsten Menschen deines Lebens. Ich habe herausgefunden, dass, obwohl ich Mr. Quality Time in Deutschland bin, ja, einige nennen mich tatsächlich, sogar Medien nennen mich so, habe ich herausgefunden, dass in dieser Gemeinde Quality Time keinen großen Wert hat.
Ich beobachte immer noch, wie Söhne mit ihren Vätern keine Quality Time haben, Töchter mit ihren Müttern nicht, Geschwister untereinander nicht, manchmal nicht mal Ehepartner.
Ich weiß, einige machen es, aber ich denke immer, warum nicht jeder?
Ja, alle haben mein Buch, aber keiner hat es gelesen. Ich möchte euch so ermutigen, Leute, dieses Buch ist in dieser Hinsicht das Beste, was du finden kannst, um die wichtigsten Beziehungen deines Lebens so zu pflegen, dass wenn der Tag des Abschieds kommt und der Trennung, dass du sagen kannst, ich bereue nichts. Ich hatte super Zeiten mit meiner Mama, mit meinem Papa. Das sind oft die Ersten, die gehen. Geht in dieses Thema. Gerade wir gehen auf Weihnachten zu. Geht in dieses Thema. Es wird vielleicht der eine oder andere hier sein, wo das letzte Weihnachten ist, wo dein Elternteil noch lebt. Nimm das ernst. Nutz die Zeit, die du hast. Hinterher ist es oft so tragisch. Und was ich sagen muss, ich hätte noch so viel machen wollen. Und die Zeit ist rum. Und ja, es ist schwierig, sowas anzufangen. Das ganz nebenbei. Aber es lohnt sich immer. Immer.
Und diene aktiv in den Geistesgaben, ist mein letzter Tipp.
Sei ein Diener. Versuch nicht Herr zu sein.
Auch wenn du im Dienstbereich leidest, wenn du Pastor bist, egal was, versuch nicht Herr zu sein. Versuch Diener zu sein. Versuch das Beste, was Gott dir gegeben hat, mit anderen zu teilen. Und du wirst glücklich sein. Du wirst Spaß haben bei dem, was du machst. Du musst nichts beweisen. Du musst nichts produzieren, was nicht da ist. Du kannst einfach sein, wo du bist. Das ist so entspannend.
Ich fasse es zusammen. Der Teufel, die Welt und das Fleisch sind die wahren Gegner echter Einheit und herzlicher Gemeinschaft.
Ihr Einfluss verletzt oder zerstört letztendlich immer gute Beziehungen. Die drei Arten, durch die diese Dinge praktisch versuchen, in unserem Leben Einfluss zu bekommen, sind Götzen, also der Teufel, Ablenkung, die Welt und Angst und Sorge, das Fleisch. Letztlich sind das alles Auswirkungen oder Folgen der Werke des Fleisches, die wir selbst oder andere tun. Was uns aber eint, hat seinen Ursprung immer in mir selbst. Meine Haltung, meine Gedanken, meine Worte und Taten beeinflussen mich und meine kleine Welt. Und die Frucht des Geistes ist das Zentrum oder sollte das Zentrum von all diesen Dingen sein. Nämlich Liebe und all die Auswirkungen, die diese produziert. Was ich in mich hineinlasse, wird auch aus mir herauskommen. Darum füll dich mit Gottes Wort in jedweder Weise, die du finden kannst.
Ich habe ein Statement hier, ich nehme mal das Statement von Paulus und mir zum Schluss. Aus Philipper 4, Vers 4 bis 9. Ich habe hier irgendeine modernere Übersetzung genommen.
Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Ausrufezeichen, okay? Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Oh, preis sei Gott. Ich habe ein kurzes Video mitgebracht. Und nach diesem Video werde ich eine Einladung machen, um das Leben Jesus zu geben. Für all die, die sagen, ey, es ist dran, ich bin reif. Oder die sagen, es wird mal wieder Zeit, dass ich mal eine ganze Sache mit Gott mache. Bitte Video ab.
Ich bin's. Tut mir leid, dass ich eine Weile nicht angerufen habe. Ich war einfach sehr beschäftigt. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich so sehr darüber beschwert, dass ich nichts zu tun habe. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist zu viel. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Ich wollte nur deine Stimme hören. Vielleicht ist das ein schlechter Zeitpunkt. Ich werde es später noch einmal versuchen. Okay, bis dann. Entschuldige, ich bin's nochmal. Es geht mir nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht richtig wach bin. Als ob ich morgens meine Augen öffne, aber das bin nicht ich. Sondern eine automatisierte Version meiner selbst. Ich habe diesen Traum, in dem ich im Wasser bin und einen Mann ertrinken sehe. Und es ist, als wäre er ein Teil von mir. Und ich fühle die Angst, mit ihm nach unten gezogen zu werden. Und alles wird immer schwerer und schwerer. Und meine Knochen zittern vor Angst, wenn ich versuche, mich aufzurichten. Als ob ich zu schwach wäre. Und ich erlaube mir einfach, tiefer zu sinken. Ich fühle mich gefangen. Ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht bewegen. Die Leute sagen mir, es gibt Höhen und Tiefen. Aber was ist, wenn wir nicht hoch genug kommen können, um rauszukommen? Ich fühle mich wie ein Kind, das etwas nicht erreichen kann, was zu hoch ist. Und niemand ist da, um mich hochzuheben oder mir zu helfen. Ich fühle mich zerbrochen.
Dir nicht leid tun. Ich kann deinen Schmerz hören. Ich bin da. Du wirst nicht untergehen. Ich bin bei dir. Wir können das zusammen schaffen. Ich möchte, dass du mir den Gefallen tust und mutig bist. Dein Glaube hat dich immer gesund gemacht. Gib jetzt nicht auf. Hab keine Angst. Du wirst nicht untergehen. Das war ich, den du im Wasser gesehen hast. Ich bin in die Tiefe gegangen, damit du es nicht musst. Ich bin hier, um dich zu retten. Glaub nicht, dass du alles verstehen musst. Vertrau mir und ich werde dich auf die andere Seite bringen. Du lebst in all der Liebe, die du jemals brauchen wirst. Diese Liebe wird dich über Wasser halten. Behalte das Licht, behalte die Freude, behalte die Liebe. Was du jetzt fühlst, ist kleiner als das, was deine Bestimmung jemals sein wird.
stehen zusammen. Auch zu Hause gerne, steh doch mit uns. Und wenn du das bist und du sagst, ja, das ist so eine Situation, die ich gerade richtig nachvollziehen kann. Ich fühle mich gerade so ohne Orientierung, ohne klare Richtung, alleine. Ich glaube, diese Sätze hat Gott nicht nur für einen gesprochen, sondern für mehrere. Und der Weg raus ist der Weg, sich an ihm festzuhalten. Und wer das möchte, spricht doch mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du Gott bist. Und dass du meine Schuld vergeben hast. Und ich nehme diese Vergebung jetzt in Anspruch. Es tut mir leid, dass ich dagegen gehandelt habe. Gegen das, was dir richtig erscheint. Von heute an will ich dir nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Ist jemand hier, der dieses Gebet heute ernstlich zu sein gemacht hat und sagt, ich habe heute entschieden, ich folge diesem Jesus nach. Ich gehe nicht mehr alleine durch dieses Leben. Ich will ihn als meinen Herrn und Retter haben. Ist jemand hier vor Ort? Ich freue mich für jeden, der das bekennt, weil das ist wichtig. Ich würde das auch direkt anderen sagen. Sagen, ich gehöre zu ihm. Das ist wichtig. Das ist der Kern von allem. Ich sehe es. Dankeschön. Ist noch jemand da? Ihr könnt euch für alles schämen. Ihr könnt euch schämen, ins Christuszentrum zu gehen. Aber schämt euch nie für ihn. Schämt euch nie für ihn. Lasst jeden wissen, er ist euer Erlöser, er ist euer Herr, er ist für euch gestorben. Das ist das Wichtige. Ist noch jemand da? Ich sehe die Hand, danke. Ist jemand online da? Bist du gerade jetzt zum Zuschauen? Wir überziehen heute ein bisschen, ist nicht schlimm. Das Wichtige ist, dass jeder weiß, du bist dabei. Ich lade dich ein, es zu schreiben. Ich hab euch ja immer noch hier vor mir liegen. Wenn du sagst, ich habe dieses Gebet heute gesprochen und ich habe es ernstlich gesprochen, dann bist du genauso mit dabei. Denn dann bist du von heute an Teil der Familie Gottes. Und wenn dieses Leben hier vorbei ist, sehen wir uns wieder. In Ewigkeit. An dem Ort, wo wir alle hinwollen. Die Bibel nennt es Himmel. Das ist gute Nachricht. Aber er ist schon hier bei uns, hier in diesem Leben. Deswegen die wichtigsten Tipps für jeden, der das heute für sich entschieden hat. Lies jeden Tag deine Bibel und sprich mit Gott. Die Bibel nennt das Gebet. Und sei in der Gemeinde, wo Gott dich hineinruft. Wenn das hier ist, wunderbar. Komm, sei dabei. Mitgliedsseminar ist bald. Mach die Sache richtig mit Gott. Wenn du woanders hingerufen bist, geh dorthin, sei dabei, lerne und umgib dich mit Christen, und die deine Ohren und deine Augen füllen dürfen mit guten Dingen, und meide die anderen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.